Als Bruder Oliver eingeladen hat, Grüße mitzugeben, musste ich an unsere Gemeindepraxis von früher denken. Und früher gab es bei uns den Standort Hepen. Und jetzt gibt es auch Oldentrup und Schildisch, das ist ein Stadtteil in Bielefeld. Und der Standort Hepen, den gibt es seit 1980 an einem bestimmten Ort. Und die Gemeinde ist gewachsen. Und irgendwann war das so, nur unser leitender Ältester, Bruder Heinrich Klaassen, wusste überhaupt, wie die ganzen Leute heißen und wer das ist. Und das war immer für uns Jüngeren herausfordernd. Wenn wir auch mal Grüße entgegennehmen sollten, dann wusste man nie, ist das Italien oder Tallinn. Und da stand irgendeine Schwester auf und ich dachte, die nuschelt irgendwas dahin. Und der sagt, ah, das Schwester Enz, die grüßt aus dem Krankenhaus. Aber bedankt sich für den Besuch. Und das war immer herausfordernd. Und als junger Gottesdienstleiter bekam ich auch mal einen Zettel. Und da stand Bibelvers, Schwester Frieda Funk grüßt die Gemeinde mit diesem Vers. Ja, ich schlage den Vers auf und da steht, Herr, den du lieb hast, ist krank geworden. Das gibt es dann wirklich als Bibelwort. Ich fand das einen interessanten Gruß, daran musste ich denken. Also sie grüßte die Gemeinde mit den Worten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank geworden. Das ist ja das Wort über Lazarus. Und da dachte ich, das war eine kreative ältere Schwester, mit dem Bibelwort so die Gemeinde zu grüßen. Ich habe uns ein Thema mitgebracht, über das man viele Stunden nachdenken kann und ich möchte ein paar Impulse und auch Antworten aus Gottes Wort geben. Muss man getauft sein, um in den Himmel zu kommen? Ich durfte 5 Jahre für den Taufunterricht verantwortlich sein und 10 Taufen begleiten und da ist das Thema ja immer wieder präsent, taucht immer wieder auf. Aber auch in der Gemeinde- und Seelsorgepraxis hört man die unterschiedlichsten Dinge. Kommt ein Paar und möchte getraut werden. Und dann fragt man, ja, wer kommt der? Wir sind nicht aus der Gemeinde. Ja, wie ist es mit euch, mit dem Glauben? Ja, die Frau sagt, ich bin bekehrt und getauft und Mitglied einer gewissen Gemeinde. Und der Mann sagt, ja, ich habe mich mal als Kind mit 7 Jahren bekehrt. Und da komme ich schon manchmal so in meine Gewissensnöte, ja, der Mann möchte sich nicht taufen lassen, ist nicht Teil einer Gemeinde. Soll man die jetzt trauen oder nicht? Gilt die Bekehrung mit 7 Jahren? Kann man sagen, ja, ist ein lebendiger Christ und Nachfolger Jesu. Andere Aussagen, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, ja, ich würde mich ja gerne taufen lassen, aber ich möchte nicht Mitglied einer Gemeinde sein. Ich finde irgendwie nicht so richtig eine passende, am besten tauft man sich dann auf einer Israelreise im Jordan. So ganz kontextlos, dann fährt man wieder nach Hause. Andere Fragen, ich bin ja bekehrt, darf ich nicht schon am Abendmahl teilnehmen? Irgendwie Taufe ist für mich noch nicht dran. Und ich habe sogar schon mal gehört, ich kann mich jetzt nicht taufen lassen, ich mache zurzeit den Führerschein, das passt nicht mit dem Taufunterricht, ich mache das später. Oder ich mache das im Sommer, da sind die Fotos besser als im Winter. Und so ganz verschiedene Aussagen, mal wirklich gehört, mal überlegt, kennt der ein oder andere vielleicht auch. Und irgendwie ist immer wieder diese Frage im Raum, welche Bedeutung hat die Taufe eigentlich für uns? Was lehrt die Bibel darüber? Was glauben wir? Welche Rolle hat die Taufe für die Nachfolge und für unser Christsein? Und ich hoffe, dass diese Frage euch auch interessiert. Und so habe ich mich mal über viele Jahre schon hinweg immer wieder mit dieser Frage beschäftigt und möchte ein paar Teilantworten geben. Und was mir auf jeden Fall wichtig ist, manches ist nur zum Nachdenken und Mitdenken und Lernen, aber geistlich ist mir wichtig, wenn du noch nicht getauft bist, dich heute zur Taufe zu melden. Das ist unser Hauptgebetsanliegen, Christus in der Taufe zu folgen. Das ist das höchste Ziel. Und das andere dient zum Nachdenken, zur verbesserten Kenntnis der Heiligen Schrift, Wachstum im Glauben. Aber als Ziel haben wir auf jeden Fall, so sprachen wir auch mit Peter, wenn Leute, wenigstens eine Person sagt, ich möchte mich bekehren und taufen lassen oder ich bin schon bekehrt und möchte mich taufen lassen, dann ist das eine Predigt, die Gott gewirkt hat. Ja, was ist das Problem bei dieser Frage? Warum taucht die Frage überhaupt auf? Und ich habe mal einen Vers genommen zum Einstieg, der aus Markus 16,16 stammt. Dort heißt es, nach der neuen Genfer Übersetzung, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Die Luther-Übersetzung sagt, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Ich denke, vielen von uns ist dieser Vers bekannt. Und nun lässt sich an diesem Vers schön zeigen, was so das Problem eigentlich in den christlichen Kirchen ist. Die einen betonen ganz stark den Glauben. Wer glaubt, oder wir würden vielleicht sagen, wer bekehrt ist, der soll sich taufen lassen. Also wir würden sagen, der Glaube, das ist das allein Seligmachende, das ist das Entscheidende. Also der persönliche Glaube, die persönliche Bekehrung, das ist das, was wirklich im Fokus ist. Und wenn das geklärt ist, wenn du bekehrt bist, dann würden manche schon sagen, bist du schon ein vollwertiger Christ, hast den Heiligen Geist, du bist zwar noch nicht in der Gemeinde, du bist auch noch nicht getauft, aber du bist schon mal gerettet. Die Stärke dieser Betonung liegt darin, dass man den Glauben des Einzelnen wirklich ernst nimmt und sagt, Gott spricht jeden Einzelnen an. Er ruft jeden in die Nachfolge. Er lädt jeden ein zur Buße. Und bei dieser Betonung ist jeder Einzelne wichtig. Deine Glaubensgeschichte, deine Erfahrung, die du mit Gott hast. Wie hat Gott zu dir gesprochen? Wie sieht dein persönlicher Glaube aus? Der Schwachpunkt bei dieser Auslegung ist, es geht sehr stark um dich. Ich habe mich bekehrt. Als ob man sich so selbst aus dem Sumpf ziehen könnte. Ich brauchte euch dafür gar nicht. Ich habe mich bekehrt. Ich brauchte auch gar nicht die Gemeinde oder meine Familie, die mir den Glauben weitergegeben hat. Der Prediger, der gepredigt hat. Ich habe mich bekehrt. Mein Zeugnis, meine Geschichte mit Gott. Und manchmal ist das dann so, wenn man das sehr stark macht, wenn es Glaubenszweifel gibt, war meine Bekehrung echt? Ist mein Glaube tief genug? Ist meine Heilsgeweisheit wirklich begründet? Oder die Gemeinden fragen sich dann manchmal, sollen wir den Bruder, die Schwester taufen? Ist der Glaube ausreichend? Ist er gereift? Also wenn man diesen Punkt sehr betont, hat man den Vorteil, man sieht jeden Einzelnen in seinem Glauben zu Gott. Und die Schattenseite ist, es bleibt oft auch bei dem Einzelnen. Es ist so, ist der Glaube stark genug? Reicht er aus für die Taufe? Reicht er aus, um im Glauben zu sterben? Sonst steht manchmal auch ein Druck, ein Zweifel, weil es sehr auf die einzelne Person bezogen ist. Die Gemeinde ist nicht wichtig, der Prediger, dein Umfeld, Hauptsache du und dein Glaube. Ich sage manchmal kritisch, mein Gott und ich, wir wandeln hier zusammen, was ihr macht, ist mir ganz egal. Das ist natürlich ein Schwerpunkt, den man auch kritisch sehen kann, wenn man das sehr betont. Die anderen Kirchen haben den Vers, im Geiste natürlich, niemand hat die Bibel so umgeschrieben, aber wir würden eher so sagen, wer glaubt, ist gerettet und dann soll er sich noch taufen lassen, obwohl das da ja so nicht steht. Und hiermit steht auch eine starke Abwertung der Taufe als Ritual. Das ist ein äußerliches Zeichen, das ist nur ein Symbol. Es geht ja dann nur um Mitgliedschaft, das ist alles gar nicht wichtig. Hauptsache dein Glaube, so ist hier der Fokus. Die anderen, das sind mehr die landeskirchlich geprägten Christen oder Geschwister, betonen, wer sich taufen lässt, der glaubt und wird gerettet werden. Also für sie ist die Taufe viel, viel wichtiger. Und deswegen haben sie sich im Laufe der Geschichte auch für die Säuglings- und Kindertaufe entschieden und haben gesagt, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Es geht gar nicht so sehr darum, wie der Einzelne zum Glauben kommt und wie stark und schwach der Einzelne glaubt, sondern wenn seine Familie Christus folgt und er als Kind, wie bei der Segnung sozusagen getauft wird, die Taufe entscheidet. Wenn die Taufe richtig vollzogen wird, wenn der Priester sagt, im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes, die Taufe ist heilsentscheidend. Im Idealfall entsteht daraus ein Glaube. Auf der anderen Seite wissen wir das nicht, der Glaube ist so persönlich, subjektiv, das fragen wir auch nicht so nach. Hauptsache, man ist getauft. Also es ist ein ganz anderer Schwerpunkt. In diesem Schwerpunkt ist die Stärke, dass man nicht so sehr den Einzelnen immer in den Mittelpunkt stellt, sondern die Gemeinde, die Mitgliedschaft des Volkes Gottes, die Identifikation mit Christus in der Taufe. Aber der Schwachpunkt ist, sind das dann wirklich alles Christen? Folgt wirklich aus jeder Taufe ein Glaube und kann überhaupt die Taufe am Anfang stehen, hat man natürlich ganz andere Fragen, wenn man diesen Teil betont. Man hat dann auf einmal nicht die Kirche der Heiligen, sondern eine heilige Kirche. Die Kirche als Ganzes ist irgendwie heilig, aber die einzelnen Mitglieder wissen wir nicht. Und ihr merkt schon, also es gibt einen Vers, den man so ganz unterschiedlich lesen kann. Sollen wir jetzt eher die Bekehrung und den Glauben betonen oder sollen wir eher die Taufe und die Taufhandlung betonen? Was braucht es denn, um jetzt wirklich ein Christ zu sein? Heißen tut es trotzdem so, nochmal den Vers zu lesen, wer glaubt und, nicht oder, wer, und nicht danach, sondern wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Wie kommt man eigentlich zu so verschiedenen Auslegungsvarianten? Ich möchte euch mal ganz kurz einen Abriss aus der Kirchengeschichte geben und dann kommen wir auch bald schon zu Gottes Wort. Wie kommt man dazu, das so verschieden zu lesen? Ja, wenn wir in die Apostelgeschichte gehen, die ersten Christen, das wird auch mein zentraler Bibeltext sein, die allerersten Christen waren, ich schätze jetzt mal, über 90% Juden. Das heißt, sie kannten Gottes Wort, sie warteten auf den Messias, sie waren offen für Gottes Wirken, zumindest einige von ihnen, wie Simeon und Hanna und auch viele andere. Und als man ihnen sagen konnte, in Jesus seht ihr den Christus, den Messias, wurde ihnen das klar und sie brauchten keinen Taufunterricht, sie brauchten keine langen Überzeugungen, beziehungsweise Paulus erklärt manchmal schon länger, aber sobald sie das verstanden hatten, wussten sie, das ist unser Messias, das ist der Sohn Davids, wir wollen ihm nachfolgen und wenn das mit der Taufe verbunden ist, dann tun wir das jetzt. Und so war der Weg ganz schnell vom Juden zum Judenchristen und Menschen kamen zum Glauben, ließen sich taufen. Aber das erste, einer der ersten außerbiblischen Dokumente, die wir haben, schon ganz am Anfang des ersten Jahrhunderts, am Ende des ersten Jahrhunderts, steht schon ein Taufunterricht. Weil man merkte, wenn wir Griechen, Römer, Germanen taufen, die kennen ja gar nicht das Alte Testament. Wir können gar nicht sagen, wie die Schrift lehrt. Oder ihr habt ja Abraham zum Vater oder ihr kennt auch Sarah. Das kennen die alles gar nicht. Muss man unterweisen, wie man Christ wird, was Christsein bedeutet und hat viel Wert auf den Taufunterricht gelegt. Bis zu 3 Jahre hat man Taufunterricht durchgeführt, weil man das sehr aufgewertet hat, die Mitgliedschaft. Und das ist ein bisschen auch die Prägung der Täufer. Wir hatten nicht alle so lange Unterricht, aber wir haben gesagt, Nachfolge ist was Kostbares. Das werfen wir nicht hinterher, ist auch keine Schleuderware, sondern wir nehmen das sehr ernst. Mitgliedschaft der Heiligen ist ein Weg, braucht man Erklärung, Überzeugung, Unterricht in der Heiligen Schrift. Und das hat sie sich sogar in den frühen Kirchen im Gebäude ausgedrückt. Also wir waren in einer ganz alten Kirche, da sagt uns die Reiseleiterin, also hinten im Foyer, da würden heute alle Nicht-Getauften und Nicht-Bekehrten stehen. Die dürften hier gar nicht rein. Also ganz hinten, hinter den letzten Säulen, wären sozusagen alle noch Nicht-Getauften. Hier im Saal wären dann alle Getauften und die dritte Ebene, das lehnen wir so von der Schrift ab, diese Dreiteilung in dieser Form, aber oben im Altarraum nur die Priester. Das heißt, man hat schon in der Architektur gezeigt, hier sind dann die Priester, die im Gottesdienst beteiligt sind, dann sitzt die Gemeinde und draußen im Flur sind die noch nicht dazugehören. Das ist ein bisschen wie bei uns beim Abendmahl sitzen zu bleiben. Man hat jedes Mal signalisiert, ihr seid noch nicht so weit, ihr müsst erst getauft werden. Fand ich aber trotzdem nicht schlecht, ne? Solange Leute noch kommen und der Flur voll ist, wissen alle, ich möchte auch gerne hier rein. Deswegen steht in manchen Kirchen bis heute das Taufbecken im Eingangsbereich. Und denkt man, warum steht das nicht vorne? Ja, das steht im Eingangsbereich, weil man damit architektonisch gezeigt hat, über die Taufe kommst du erst in die Gemeinde hinein. Und mit der Einführung der Säuglingstaufe hat man leider diese Wertschätzung der Taufe und der verbindlichen Nachfolge aufgegeben. Und sind so viele Menschen in die Kirche gespült worden, dass man das ganz aus dem Blick verloren hat und die Kirche ja gar nicht mehr so richtig wusste, sind die jetzt alle gläubig oder nicht. Und man hat dann gesagt, die sind alle gläubig. Alle, die getauft sind, sind gläubig. Und was ich bei der Nachdenken nochmal schockierend fand, Martin Luther und Calvin haben das auch so gesehen. Wenn die hier nach Bahntrup gekommen wären, bevor es eure Gemeinde gäbe, würden die sagen, alle in Bahntrup sind Christen. Also früher waren ja hier alle reformiert, nur Lemgo war lutherisch, alle anderen waren von Calvin und Zwingli geprägt. Ihr seid ja die einzige Landeskirche in Lippe, die reformiert ist. Nur die Lemgoer, das waren die Lutheraner. So, man hätte gesagt, hier sind 100% Christen. Das ist für uns kaum vorstellbar. Aber auch die Reformatoren kannten diese persönliche Bekehrung nicht oder nicht mehr. Wir lesen manchmal ihre Texte so und ihre Schriften, aber sie selber glaubten an die Taufwiedergeburt, auch der Säuglinge. Und hätten gesagt, hier in Bahntrup, alles nur Christen. Und als dann die Täufer die Schriften von Luther und Calvin lasen, haben sie gesagt, so gute Gedanken, aber wie passt das zusammen? Wir glauben, dass jeder Einzelne mündig glauben muss. Bei den Lutheranern und den anderen ging das aber noch lange Zeit weiter, bis sie merkten, das stimmt. Irgendwas passt in unserer Mitte nicht. Wir haben ganz Bahntrupp, sage ich jetzt mal bewusst, sind als ob Christen, aber nicht alle folgen Jesus nach. Und so gab es erste Pfarrer, die nennen wir Pietisten, die Lehre von der Bekehrung entdeckt, erfunden, gelesen haben sozusagen. Und das sind so Brüder wie vielleicht heute Theo Lehmann, Olaf Latzel, Ulrich Pazani, die wir vielleicht in gewisser Weise schätzen, aber deren Gemeindemodell wir gar nicht teilen würden, weil wir sagen, wie kann das sein, dass so viele 6.000 Mitglieder im Stadtteil sind und vielleicht nur 100 bekehrt. Aber die haben dann angefangen, die Bekehrung zu predigen in Gemeinden, wo alle nach lutherischem Verständnis Christen waren und sie dann aber doch dachten, vielleicht sollten die sich nochmal bekehren. Und so kam diese Lehre als ganz spät in die Kirchengeschichte und kannte man vorher in der Weise mehrheitlich nicht. Die Täufer, die Erwachsenentaufe praktizierten, haben ja gesagt, ja damit drücken wir ja unseren Glauben aus, das sind ja Erwachsene, sie hatten diese Form von Bekehrung so auch nicht gekannt, aber für uns war das die Bekehrung, die kam mit der Taufe des mündigen Christen zusammen. Und dann noch ein paar Jahre später, wir haben ja viele von uns einen russlanddeutschen Migrationshintergrund, in den mennonitischen Kolonien war das wieder wie mit der Landeskirche geworden. Irgendwie waren alle Deutschen als ob Christen. Da waren Lutheraner, die waren als Säuglinge getauft, dann die Mennoniten, die waren als Erwachsene getauft, besprengt oder begossen. Und dann merkte man auch, dass irgendwie Wie kann das sein, dass alle, die deutsch sind, automatisch Christen sind? Und dann kamen Lutheraner, die diesen Gedanken der Bekehrung hatten, das kannte man so nicht, und haben in ihren lutherischen Gemeinden die Bekehrung gepredigt. Und das kam dann auch in die mennonitischen Kolonien. Und dann gab es bekehrte Mennoniten. Und gleichzeitig waren die Baptisten in der Mission unterwegs in der Sowjetunion, damals Zarenreich, Gerhard Onken. Und der hat die Erwachsenentaufe gepredigt, die baptistische oder biblische Taufe. Und dann haben die bekehrten Mennoniten gesagt, wir möchten uns auch so taufen lassen. So sind die Mennonitenbrüder entstanden und dazu gehöre ich. Sein ökumenisches Erfolgsprojekt. Aber ich wollte damit zeigen, das Thema Bekehrung, das für uns so selbstverständlich ist, ist also im gewissen Sinne recht jung und war oft in den Kreisen notwendig, wo alle schon getauft waren oder als Säuglinge getauft waren, um irgendwie auszudrücken, dass der Einzelne auch eine lebendige Beziehung zu Jesus braucht. Und jetzt zurück zu unserer Frage, was denn jetzt, reicht der Glaube an Christus, die Bekehrung, oder muss ich mich auch taufen lassen? Damals war dieser Schwerpunkt auf die Bekehrung des Einzelnen sehr, sehr wichtig, weil man dachte, man predigte zu Gemeinden, die manchmal auch voll waren, wo alle als Säuglinge oder als Erwachsene getauft waren, aber gar nicht alle glaubend. Da hat man sehr stark diesen Punkt betont, es reicht nicht aus, mennonitisch zu sein, lutherisch zu sein. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu Jesus. Du musst zu Jesus glauben. Und dadurch wurde die Taufe nicht abgeschafft, aber weniger wichtig, was in diesem Zusammenhang auch verständlich ist. Aber im Laufe der Zeit hat sich das so verselbstständigt, dass wir auf einmal solche Fragen haben, die man damals gar nicht vor Augen hatte. Ich bin ja schon bekehrt, warum brauche ich euch noch als Gemeinde? Ich bin ja schon bekehrt, warum muss ich mich überhaupt taufen lassen? Auf einmal hat sich eine gute Lehre, also ein guter Schwerpunkt, jeder muss glauben, so verselbstständigt, dass man sich manchmal fragt, dass Leute aus der Kirche austreten, aus der Gemeinde und sagen, ja, ich habe keine Gemeinde, aber ich bin ja so mit Jesus ganz gut unterwegs. Ich habe keine Gemeinde, ich bin auch noch nicht getauft, aber ich nehme auch schon mal am Abendmahl teil, bekenne meinen Glauben. Geht das eigentlich? Ist das das, was in der Bibel steht? Und dazu möchte ich euch in Apostelgeschichte 2 mitnehmen. Das ist mein zentraler Bibeltext, den ich mal gewissenhaft auslegen möchte, aber unter dieser Fragestellung, wie ist das denn jetzt gewesen? Wisst ihr, was bei euch klasse ist? Ihr heißt nicht nur Bibelgemeinde Bahntrupp, sondern ihr seid das auch. Ich habe die ganze Zeit zugehört. Also das fing schon so an. Die Bibel lehrt in den Gebeten. Du hast uns Gottes Wort gegeben. Bruder Lettgemann hat gesagt, wir geben euch die Bibel. Also es war wirklich durchgehend bisher immer die Erinnerung an die Bibel. Und das ist etwas wirklich Schönes, dass das nicht nur bei euch ein Name ist, sondern das kam bisher durchgehend vor. Ich habe die ganze Zeit darauf geachtet. Die Bibel ist ein zentraler Punkt. Und auch das ist wieder ein spannender Punkt. Ich habe mich gefragt, wie kommt man denn jetzt auf eine richtige Antwort? Und wir als Gemeinde sind so geprägt, was in der Bibel steht. Das heißt, wir legen sehr viel Wert darauf, Bibelstellen zu kennen, persönlich die Bibel zu lesen, Bibelstunden zu haben. Und die anderen Christen, die legen viel mehr Wert darauf, was die Bibel lehrt. Also bei uns ist mehr, was in der Bibel steht, steht dieser Vers. Und bei den anderen ist das so, was die Bibel lehrt. Habt ihr vielleicht schon mal erlebt, wenn ihr über das Thema Erwählung diskutiert, Unverlierbarkeit, das heißt viele andere Sprachen. Wir täuferischen Christen sind mit diesen Fragen, können wir manchmal gar nichts anfangen, weil wir ganz anders die Bibel lesen. Wir lesen heute dieser Abschnitt, dieser Stelle in der Bibelstunde und wir sind sehr stark in der biblischen Wahrheit zu Hause. Und die anderen Christen lesen viel mehr nach Fragen, wie solche Fragen, was lehrt die Bibel? Es ist viel wichtiger, was das richtige Bekenntnis ist, die richtiges Denken über den jeweiligen Punkt. Und beides hat so seine Stärken und Schwächen, weil manchmal ist das schwierig, wenn man Bibelstellen kommt, weil der Teufel kommt zu Jesus auch mit Bibelstellen, auch viel Bibelwissen. Und auch die Pharisäer kommen zu Jesus zum Thema Ehescheidung und Jesus fragt, ja, was steht in der Schrift? Und sagen, ja, wir kennen eine Bibelstelle. Es gibt einen Vers, man kann sich scheiden lassen. Dann sagt Jesus, ja, das steht in der Bibel, aber es lehrt die Bibel nicht. Und da habe ich gemerkt, wir müssen manchmal auch voneinander lernen, weil manchmal kann man mit Bibelstellen Dinge begründen, die gar nicht biblisch sind. Und manchmal kann man mit Lehrgebäuden Dinge aussagen, die gar nicht in der Bibel so enthalten sind. Aber bei diesem Thema kommt beides zusammen. Und natürlich habe ich nur einen Text vor Augen und nicht alle Bibelstellen zum Thema Taufe. Das wäre natürlich noch spannender. Aber ich nehme euch mal in den einen hinein, so ein bisschen wie in die Schöpfungsordnung, den ersten Text, wo ich dachte, vielleicht ist das wichtig. Das ist der erste Text zu diesem Thema in der Gemeinde. Wie predigt Petrus zu diesem Thema? Was sagt er dazu? Und da fangen wir an mit Apostelgeschichte 2, ist eine lange Rede des Petrus, die Pfingstpredigt. Ich beginne mit Vers 36 und wir gehen dann bis Vers 41. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euer Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Wie predigt Petrus? Er sagt, es steht unzweifelhaft fest, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Jesus aus Nazareth ist ja der bürgerliche Name, so wie wir einen ganz normal irdischen Namen, hieß er einfach Jesus, also kein besonders, also ein frommer Name, aber es ist nicht ein Name für Gottes Söhne, sondern ein Name, den viele damals hatten. Aber in diesem Jesus, so merken die Menschen, ist Gott Mensch geworden. Und er ist der Sohn Davids. Er ist der Christus. Aber wie konnten sie das wissen, als Jesus gekreuzigt war? Dachten ja viele, das kann ja gar nicht der Sohn Gottes sein, weil wer am Kreuz hängt, am Holz hängt, heißt es im 5. Mose, der ist ja verflucht. Das kann doch gar nicht von Gott sein. Und so war für viele das ganze Lehrgebäude, alles, was sie mit Jesus verbunden, so zusammengestürzt, weil sie dachten, nee, wenn er wirklich von Gott wäre, dann würde Gott ihn nicht ans Kreuz hängen lassen. Aber dann hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Das war die Rehabilitierung, dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern das Leben. Gott steht hinter seinem Sohn. Er erweckt ihn auf von den Toten. Und das war noch nicht alles. Er kommt Christi Himmelfahrt. Und das, was hier beschrieben wird, Christus wurde zum Herrn aller Herren gemacht. Philipper 2, alle Knie werden sich vor ihm beugen. Und Petrus sagt, dieser Jesus, den ihr vielleicht kennt, der vielleicht eure Terrasse mal gemacht hat oder bei euch im Haus geholfen als Handwerker, der ist Gottes Sohn. Und ihr, man predigt sehr persönlich, und ihr habt ihn gekreuzigt. Und das ist also keine Lehre und kein Vortrag, das ist Predigt. Petrus sagt, das, was allgemein geschehen ist, du und ich haben das getan. Ihr habt das gemacht. Das ist Gottes Wort für dich. Ja, wie habe ich Jesus umgebracht? Ja, du hast so gelebt, als ob Gott für dich keine Rolle spielt. Man hat Jesus abgelehnt. Wenn du ein Leben führst, das von deinen Maßstäben bestimmt ist, lebst du nicht zu Gottes Ehre. Die Bibel sagt, die Grundsünde ist eigentlich nicht, dass wir Schlechtes tun oder zu wenig Gutes tun, sondern dass wir so leben, als ob es Gott nicht gibt. Das ist die Hauptsünde. Gott schenkt uns das Leben und wir sagen, ist mir doch egal. Gott zeigt uns seinen Sohn, wir sagen, na und? Wir lehnen das ab, wir wollen nach eigenen Maßstäben leben. Wir machen uns selbst zum Gott. Und damit würden wir genauso wieder, wie die Menschen damals Jesus aus ihrem Leben gedrängt haben, drängst du Jesus aus deinem Leben oder würden das wieder tun, wenn Gott uns nicht zur Umkehr ruft. Wir sind verantwortlich dafür, dass Jesus umgebracht wurde. Ihr seid das, sagt Petrus. Ihr habt das gemacht. Ich finde das eine super mutige Predigt. Hier sind ja die meisten Gläubige. Aber predigt das mal vielleicht in einem Kontext, wo die meisten wirklich dabei beteiligt waren. Vielleicht auch viele gerufen haben, kreuzige ihn. Und dann steht Petrus vor so vielen Menschen, von denen sich ja 3000 taufen lassen haben, da müssen ja noch mehr gewesen sein. Ihr wart das, ihr habt das gemacht. Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht und ihr habt ihn gekreuzigt. Und dann kommt etwas, das wünsche ich mir mal zu erleben. Ich kann mir das kaum vorstellen. Da wird die Predigt unterbrochen von der Gemeinde. Wir als Prediger, wir sagen euch ja schon immer 3 Anwendungen, 5 Anwendungen, 1 Anwendung. Und die Leute sagen jetzt mitten in der Predigt, Schluss mit Predigt, was sollen wir jetzt machen? Das spricht uns an. Die sagen, die Gemeinde sagt, hör auf zu predigen, was müssen wir jetzt machen? Wir haben verstanden, das geht in unser Herz, aber was sollen wir machen? Nicht, was sind deine 3 Anwendungen, 7 Punkte? Die Gemeinde ist wirklich berührt, die Leute sind wirklich ergriffen, die sagen nicht, Dann sagen, ja, das spricht mich an. Was sollen wir tun? Sag uns jetzt, was sollen wir machen? Ja, wir haben das gemacht, ein paar Wochen her, wir standen da, ja, du hast recht, wir haben gelästert, wir haben gesagt, weg mit ihm, wir wollten ihn nicht. Wir hatten keine Zeit für ihn, das packt uns das Wort Gottes, das spricht in unser Leben. Und da sagen wir, was hier steht, da beginnt der Glaube. Da wird Gottes Wort, Petrus sagt, ihr habt das gemacht, aber das hilft ja nichts. Wenn wir unseren Kindern sagen, du bist schuld, die Kinder sagen, bin ich eh nicht, dann passiert da nichts. Aber wenn die sagen, du hast recht, dann trifft das aufeinander. Und wenn die Botschaft auf ein Herz trifft, das Gott vorbereitet hat, dann passiert auf einmal, ja, das bin ich, das hat mich, das spricht mich an. Ich brauche Umkehr, ich brauche Buße, wie Bruder Reimer gesagt hat, ich bin hier betroffen, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist das, was wir machen sollen? Wir sind ins Innerste getroffen und die Menge ruft das den Aposteln zu und fragen, was sollen wir machen? Und hier wird Glaube sichtbar. Wenn Glaube sichtbar wird, dann bleibt er nicht im Herzen. Das ist falsch, wenn wir sagen, Glaube ist nur im Herzen. So ein Glaube gibt es gar nicht. Selbst der Schächer am Kreuz ermahnt sofort den anderen. Sobald Glaube entsteht und jemand über Jesus lästert oder das mal nicht macht, da fühlst du dich mit verletzt und betroffen. Und du sagst, oh, mein Glaube ist so im Herz, das berührt mich nichts. Da ist ja nichts im Herz. Das berührt einen. Wenn du glaubst, sobald der Glaube aufkeimt, dann rückst du näher zu Jesus. Und sogar der Schächer am Kreuz ist sofort dafür, seinen Glauben zu bekennen. Und ermahnt sofort den anderen und merkt, ja, wenn ich glaube, das drückt sich sofort im Bekenntnis aus. Das bleibt nicht im Herzen. Unmöglich, dass das nur im Herzen ist. Der Glaube drängt nach außen. Der will Umkehr zeigen, sichtbar machen. Ich bin neu in Christus oder ich möchte neu werden. Was können wir tun? Und dann sagt Petrus in einem längeren Abschnitt, kehrt um. Das ist die Buße. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Ich denke, viele von euch haben viel Bibelwissen, Bibelgemeinde Bahntrupp, deswegen versuche ich das mal mit der Geschichte von Esther in Kürze zu erklären. Da will ja der Haman Mordechai demütigen. Und eines Nachts hat ja der König einen Traum und ruft den Haman und sagt, wie kann ich eine Person ehren? Und der Haman nennt 1000 Punkte und dann sagt ja der König, ja, lieber Haman, dann kannst du das ja so mit dem Mordechai machen, finde ich richtig gut, deine Idee. Und so müsst ihr euch das jetzt hier vorstellen. Hier sitzen ja die ganzen Leute, die Jesus vielleicht wirklich umgebracht haben, die ihn vielleicht wirklich getötet haben und die sind wirklich betroffen. Und die haben gesagt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Verflucht sollen wir sein, wenn das jetzt eine schlimme Tat war. Und wir haben rausgeholt und getan und gelästert. Ja, sagt Petrus, Buße, das ist jetzt nicht im Herz, das geht jetzt so. Ihr werdet öffentlich, jeder von euch, wer umkehren will, öffentlich, werde ich jetzt hier ins Wasser gehen. Und dann wird jeder von euch, der wirklich umkehrt, sich mit diesem Jesus identifizieren. Ja, wie werden wir das machen? Ja, so werdet ihr das machen. Ihr habt ihm seinen Tod verantwortlich, so werdet ihr sterben in der Taufe. Ich werde euch untertauchen und ihr werdet damit öffentlich zeigen, wie der Haman, nur der kehrt eigentlich um. Ich muss jetzt öffentlich sagen, ich bin das gewesen. Und nicht nur das, ich muss jetzt mich mit diesem Jesus und ich möchte das mit diesem Jesus öffentlich identifizieren. Ich werde mich mit seinem Sterben, für das ich verantwortlich bin, eins machen. Ja, und wie weiß ich, dass ich wieder hochkomme aus dem Wasser? Ja, so wie Gott Christus nicht in den Toten gelassen hat, wirst du aufstehen zu neuem Leben. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Denkt doch mal an eure Taufe, wie gewaltig das ist. Und dann wird man getauft und man wird identifiziert mit Christus, mit seinem Sterben. Und man steht auf zu neuem Leben. Aber das Besondere an dieser Stelle, das ist uns ja nicht so bewusst, ist ja das, was du vorher verurteilt hast, was du belästert hast, wo du es abgelehnt hast, ein falscher Messias, er hat den Teufel, den Beelzebub, was wir alle gesagt haben. Auf einmal musst du öffentlich dich mit diesem Jesus, den du so verurteilst, identifizieren und sagen, nein, das ist Gottes Rettung für mich, das ist der Messias und ich war dagegen, aber ich habe erkannt, das war falsch und mit der Taufe bekenne ich mich öffentlich zu diesem Christus. Und werde eins mit ihm. Das ist eine Wahnsinnsbotschaft. Das ist Buße. Da bleibt nichts privat. Da musst du erstmal durch. Wenn du sowas mal gemacht hast, über jemanden gelästert oder so und dann vor allem dich entschuldigen musst, dann spürst du ein bisschen davon. Und so diese Ablehnung, die du vorher hast, merkst du, der Glaube, der drängt nach Umkehr. Und Petrus sagt, ja, das kannst du zeigen, wie du umkehren möchtest. Das wird sich in der Taufe zeigen. Und wenn du bereit bist, das zu tun, dann werden das alle sehen. Da werden alle mitbekommen. Du stehst jetzt auf der anderen Seite. Und das sagt er auch weiter in dem nächsten Text. Lasst euch retten vor diesem falschen Geschlecht. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über die hereinbrechen wird. Und dieser Punkt ist weiter wichtig. Ne? Ihr kennt das, wir haben manchmal solche Fragen, wenn Leute aus sehr christlichen Kreisen kommen oder sehr individualistisch, naja, warum soll ich mich taufen lassen? Aber wir wissen, wenn bei uns in der Gemeinde Menschen aus dem orthodoxen oder katholischen Hintergrund kommen oder noch schlimmer, sage ich jetzt mal gottesferner, bei manchen aus islamischem Kontext, da merken wir, die Taufe macht den Unterschied. Bekehrung, das ist ja noch das eine. Du kannst zur Jugend hier nach Bahntrupp gehen, kannst auch zum Gottesdienst gehen, aber sobald der Wunsch aufkommt, vom Heiligen Geist gewirkt, ich möchte mich öffentlich mit Christus identifizieren und mit seiner Gemeinde, da beginnt die Verfolgung. Und da kommt dieser Punkt, herausgerettet aus dem verkehrten Geschlecht, damit machst du in deiner Familie einen Unterschied. Dann wird das für alle sichtbar. Ein Moslem, der getauft wird, ist auf der anderen Seite. Und das ist mir nochmal so wichtig geworden. Ich fand auch interessant, bei Watch and Me, habe ich teilweise dieser Gedanken gelesen, der sagt, ja, der Glaube ist die persönliche Seite, aber die Errettung ist immer in der Bibel errettet aus und von etwas. Und hier sagt Petrus, wir sind errettet durch die Taufe aus dem verlorenen Geschlecht. Nicht, um die alle abzulehnen, sondern dann mit Christus diese Menschen zu erreichen. Aber die Taufe macht den Unterschied. Und jeder, der sich damals taufen ließ, hat gesagt, ich glaube an den Messias und die anderen nicht. Und das war sehr, sehr wichtig, das öffentlich zu bekennen und öffentlich zu zeigen. Taufe ist eine Absonderung und eine Eingliederung in die Gemeinde. Und deshalb steht da, und dann wuchs die Gemeinde. Deswegen der Punkt, der nicht mein Schwerpunkt heute ist, in der Apostelgeschichte, wenn ihr darauf achtet, wird Errettung oft so beschrieben, und der Herr tat hinzu zur Gemeinde. Manchmal haben Evangelisten bei uns gesagt, es geht ja nicht um die Gemeinde, es geht immer um die Gemeinde. Du wirst hineingetauft in die Gemeinde. Das ist in der Bibel durchgängig so. Außer beim Kämmerer, ne, der auf dem Weg nach Äthiopien ist, wenn du nach Saudi-Arabien gehst in die Mission, da darfst du auch alleine ein bisschen sein. Aber sobald dein Zeugnis bestärkt wird, wird eine andere Person zum Glauben kommen, und wenn Gott das segnet, eine dritte und vierte, und es wird immer Gemeinde entstehen, sonst bist du nicht im Namen des Herrn unterwegs. Und so war das zuvor zusammen, wo Gemeinde gelebt wird, ist Taufe, und Taufe ist immer Absonderung und Eingliederung in die Gemeinde. Man gehört dann nicht mehr zu den anderen, sondern die, die glauben. Nochmal vereinfacht gesagt, muss ich getauft sein, um in den Himmel zu kommen? Ich bringe mal ein anderes Beispiel. Wie geht verliebt sein? Also man kann sich hier im Gottesdienst verlieben, ohne dass wir das merken. Na, also wenn ihr noch nicht verheiratet seid, hier die Jugendlichen, mal guckt, bisschen links und rechts, ding, ding. Also das ist die linke Seite. Verliebt sein geht immer. Du kannst im Urlaub sein, Jugendstunde, zu Hause sitzen. Das geht ganz schnell, das geschieht im Herzen, ist auch ganz unverbindlich. Also ich habe mal gelesen, man kann sich auch in 2, 3 Leute gleichzeitig verlieben. Und das geht auch alleine, ja, da braucht man keinen für. Aber wenn man heiraten möchte, dann geht die andere Seite. Das geht nur zu bestimmten Zeiten. Das geschieht immer in der Öffentlichkeit. Das ist immer verbindlich und das benötigt immer einen Partner. Also verliebt sein geht immer und überall, ist unverbindlich, kann man alleine, braucht man niemand. Kannst durch die ganze Gegend laufen, posten, Status stellen, ich bin verliebt, alle sagen ja, schön für dich oder traurig oder was auch immer, aber sehr unverbindlich. Die andere Seite der Eheschließung hat ganz andere Auswirkungen. Beim Sterben ist genauso. Sterben kann ich jetzt hier umkippen, aber beerdigen ist ein Termin. Das ist auch immer, es gibt viele Dinge in unserer Kultur. Das eine geht immer unverbindlich alleine, braucht man nichts, für das andere brauche ich immer andere, eine Gemeinschaft, eine Feier und so weiter. Und wenn wir das übertragen auf den Glauben, dann können wir sagen, bekehrt sein geht immer. Gott kann dich immer und zu jeder Zeit ansprechen. Es gibt die interessantesten, unterschiedlichsten Geschichten, wie Menschen persönlich im Glauben geweckt werden. Aber das mündet in einer Taufe und das geht zu bestimmten Zeiten. Bekehrung geschieht im Herzen, das stimmt, aber Paulus sagt sofort, wer im Herzen glaubt, mit dem Munde bekennt. Also in der Bibel wird das immer zusammengedacht. Wer wirklich im Herzen glaubt, bekennt das öffentlich. Ein Glaube, der nur im Herzen ist, ist kein Glaube. Das gibt es nicht. Wie gesagt, vom Schächer am Kreuz angefangen bis zu allen anderen Bibelstellen. Man kann nicht allein im Herzen glauben. Glaube, Bekehrung ist unverbindlich. Ich kann durch alle Gemeinden hopsen, ich kann verschiedene Konferenzen besuchen. Aber in der Bibel, durch Taufe, ist Glaube verbindlich. Gott gibt ja mir Gemeinden nicht für die Welt, sondern Gaben für meine Gemeinde. Und Gott gibt Gaben, die werden hier gebraucht. Und wenn du nicht Teil der Gemeinde bist, dann fehlt immer dein Puzzlestück. Das ist nicht eine Gabe für Lippe, das ist eine Gabe für eine Gemeinde. Bekehrt sein kann man alleine, Glaube braucht man immer einander. Diese Worte einander könnt ihr viel in der Bibel untersuchen. Einander ist das Schlüsselwort christlichen Lebens. Und das ist verbunden mit Getauftsein und Mitgliedschaft. Jetzt kann man sich ja fragen, wie ist das bei unseren Kindern? Das ist auch nochmal ein Thema für sich, aber ich würde ganz einfach sagen, so wie wir bei der Liebe Kinderehe ablehnen, so lehnen wir Kindertaufen ab, weil wir einfach Wert legen auf mündige Entscheidungen für die Partnerschaft und auch mündige Entscheidungen für den Glauben. Das ist so vereinfacht die täuferische Überzeugung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Wir können also biblisch sagen, ohne Glaube ist unmöglich, Gott zu gefallen. Ist ganz klar. Wer persönlich nicht glaubt, kann Gott nicht gefallen. Glaube ist persönlich. Aber da steht auch ein Und. Woher weiß ich, ob jemand glaubt? Wer wirklich glaubt, wird sich heute noch zum Taufunterricht anmelden. Da gibt es biblisch keine Fragen. Wer wirklich liebt, will heiraten. Also Paare, die wir in der Seelsorge haben, sagen wir schon 7 Jahre zusammen, 5 Jahre zusammen, wir wissen nicht, ob und wann wir heiraten werden, da haben wir sofort 27.000 Fragezeichen. Da sagen wir nicht, voll schön, dass ihr das so lange zieht. Macht noch länger. Hauptsache, ihr seid verliebt. Das ist ja das Wichtigste. Heiraten kannst du immer noch, auf dem Sterbebett. Digga, auf dem Sterbebett? Was will man so lange warten? Da kommen ja nur in Versuchung. Aber ihr merkt, es ist schräg, wenn man sagt, ach, wir sind so schön verliebt, wir brauchen uns gar nicht wirklich. Wir sagen, nein, und so ist es biblisch ganz klar. Wenn man sagt, boah, ich liebe Jesus, ja, dann müssen das andere sehen. Und das ist eine biblisch vorgegebene Form, durch die Taufe wird das sichtbar gemacht. Das denken wir uns nicht aus, sondern so wird gezeigt, ich gehöre zu Gott und ich gehöre zur Gemeinde. Weil das Besondere ist, getauft werden kann man nur von anderen. Und das zeigt, dein Glaube ist wichtig, ja, aber du bist auch getragen von den Freunden, die dich manchmal wie den Gelähmten zu Jesus bringen. Und dieses Einander und für dich beten, da brauchen wir andere. Und das drückt das immer aus. Und deswegen habe ich kurz die Kirchengeschichte gezeigt. Es gab Zeiten, wo man sehr stark betonen musste, dein Glauben, es geht nicht um die Form, es geht nicht um die Gemeinde. Das war in Zeiten richtig, aber heute will ich wieder neu sagen, Glaube braucht Verbindlichkeit. Glaube braucht nicht Livestream, Glaube braucht Gemeinde. Taufe ist sichtbar, öffentlich, verbindlich. Du wirst getauft, du gehörst zum Leib Christi. Das ist das, was die Bibel mehrheitlich betont und stark heraushebt. Durch die Taufe wird unser Glaube sichtbar und unsere Heilsgewissheit fest. Wenn du Zweifel im Glauben hast und aber weißt, ich habe mich getauft, dann denk immer daran, egal, ich bin getauft. So, wenn du sagst, meine Ehe ist vielleicht so und so, dann guckst du aber auf den Ring und sagst, aber verheiratet bin ich. Ich könnte sofort in Sekunden sagen, Ehepaar Freizeit, darf ich mit oder nicht? Brauchst nicht viel. Und wenn du weißt, ich bin wirklich getauft, ich gehöre zu Jesus und seiner Gemeinde, ist das ein wichtiger Punkt zu wissen. Ich bin sicher, ich gehöre zum Schiff Gemeinde. Antwort, der Glaube, der rettet, zeigt sich in der Bereitschaft, sich taufen zu lassen. Wenn du glaubst, lass dich taufen. Wenn du sehr jung bist und den Wunsch hast, dann habe ich meinem Sohn mal gesagt, Bekehrung heißt zu versprechen, sobald ich kann, lasse ich mich taufen. So wie wir Kinder sagen, wenn die mit 4 sagen, ich will heiraten, dann sagen wir, super, aber noch nicht jetzt. So sagen wir, du hast diesen Wunsch und Gott sieht den und wir unterstützen den, aber sobald du die Möglichkeit hast, versprich Jesus, werde ich mich taufen lassen und Teil deiner Gemeinde sein. Glaubst du an Jesus, dann lass dich taufen. Dann kommst du auf jeden Fall in den Himmel. Amen.